Radio Prag Nachrichten.
Präsident Klaus rüstet sich zum Kampf gegen die Anti-Atom-Politik. Das Verfassungsgericht erklärt die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. Ein neues Superamt für Arbeit und Soziales nimmt seine Tätigkeit auf. Präsident Klaus hat angekündigt, gegen Politiker zu kämpfen, die sich im Zusammenhang mit der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima für einen Ausstieg aus der Atomenergie engagieren. Es sei ein Erfolg, wenn 58 der japanischen Atomkraftwerke einem derartigen Erdbeben standgehalten hätten, erklärte der tschechische Präsident nach einem Gastvortrag an der argentinischen Universität Torquato di Tella. Er erwarte nun von Seiten einiger Politiker einen Kampf gegen die Atomenergie. Er werde seinerseits gegen diese Politiker kämpfen, sagte Klaus, der in Argentinien die spanische Ausgabe seines Buches »Blauer Planet in grünen Fesseln« vorgestellt hat. Das Verfassungsgericht hat am Donnerstag in Sachen Datenschutz für die Nutzer von Kommunikationsmedien entschieden. Danach ist die präventive Speicherung von Daten über die Internet- und Telefonkommunikation der Bürger verfassungswidrig. Das entsprechende Gesetz greife in unangemessener Form in die Privatsphäre der Bürger ein. Darüber hinaus fehlten genaue Regeln für die Verwendung der angesammelten Daten. Die Bürger hätten auch keine Garantie, dass es nicht zu einem Datenmissbrauch komme, hieß es zur Begründung seitens des Verfassungsgerichts. Die Richter fällten das Urteil einstimmig. Internet- und Telefonanbieter sind gesetzlich verpflichtet, ein halbes Jahr lang alle Betriebs- und Lokalisierungsdaten der Nutzer zu speichern und gegebenenfalls der Polizei zur Verfügung zu stellen. In Tschechien nimmt am 1. April ein neues Superamt für Arbeit und Soziales seine Tätigkeit auf. Es geht aus dem Arbeitsamt hervor und hat ebenso 409 Zweigstellen in den Regionen des Landes. Das neue Amt wird jedoch nicht nur für Beschäftigung zuständig sein, sondern auch die Auszahlung aller möglichen Sozialleistungen an die Bürger in seiner Verantwortung haben. Nach Angaben von Arbeits- und Sozialminister Drabeck soll das neue Amt die Auszahlung staatlicher Gelder effektivieren und den Missbrauch von Sozialleistungen eindämmen. Aufgrund dieser Umstrukturierungen verlieren Hunderte von Angestellten im öffentlichen Dienst ihre Arbeit. Die Ablehnung der Registrierung der sudetendeutschen Landsmannschaft in Böhmen, Mähren und Schlesien durch das Innenministerium war nicht rechtens. Das entschied am Donnerstag das Stadtgericht Prag, wie der Server Lidov GCZ berichtet. Im Jahr 2009 hatte das Innenministerium abgelehnt, die unter anderem von Tschechen gegründete Sudetendeutsche Vereinigung zu registrieren, da diese angeblich in ihren Zielen verfassungsfeindlich sei und gegen Gesetze verstoße. Das Argument bezog sich insbesondere auf eine Abschaffung der sogenannten Beneš-Dekrete, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage zur Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung in der Tschechoslowakei waren. Laut Gerichtsurteil reiche diese vage Begründung nicht zur Ablehnung der Registrierung aus. Vertreter der sudetendeutschen Landsmannschaft in Böhmen, Mähren und Schlesien sprachen von einem Triumph der Gerechtigkeit und kündigten an, die Arbeit sofort aufzunehmen. Das Wetter. Am Freitag ist es bewölkt mit örtlichen Regenschauern. Im Tagesverlauf klärt es von Westen her langsam auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern bei 10 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Christian Rühmkopf.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova. Zunächst unsere Programmübersicht. Im Tagesecho berichten wir über die Sanierung der Plattenbauten in Tschechien. Die Regierung hat nämlich für diesen Zweck im Rahmen des Programms Neue Platte rund 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Des Weiteren gehen wir ins Kino. Beim Filmfestival Fabio Fest wurde der österreichische Schauspieler Helmut Berger für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und zum Schluss des Tagesechos wird es etwas gespenstisch. Haben früher Vampire in Tschechien gelebt? Unter anderem auf diese Frage bekommen Sie in den folgenden Minuten eine Antwort. In der Sendereihe Aviso Kultur grenzenlos blicken wir nach Wien. Gleich mehrere Literaturveranstaltungen stehen im dortigen tschechischen Zentrum in den nächsten Wochen auf dem Programm. Sie erfahren, welche es sind. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die tschechische Wirtschaft ist nach dem Krisenjahr 2009 wieder leicht im Aufschwung. Im vergangenen Jahr wurden jedoch nicht in allen Wirtschaftszweigen schon wieder schwarze Zahlen geschrieben. Ein Zweig, der mit einer rückläufigen Auftragslage weiter zu kämpfen hat, ist das Bauwesen. Aber nicht nur deshalb hat die Regierung in Prag am Mittwoch beschlossen, den staatlichen Wohnungsbaufonds um umgerechnet 40 Millionen Euro aufzustocken. Was noch dahinter steckt, dazu mehr von Lothar Martin.
Ein Hausbau oder die Sanierung eines Gebäudes ist meist nicht billig und muss deshalb in der Regel vorfinanziert werden. Durch Kredite, deren durchschnittliche Laufzeit 12 Jahre beträgt. Die Risikovariable bei der Tilgung des Kredits sind die Zinsen. Um das Risiko abzufedern und den Anreiz zur Finanzierung der Bautätigkeit zu erhöhen, hat der tschechische Staat im Jahr 2001 das Sanierungsprogramm mit dem Namen Neue Platte eingeführt. Bis zum Jahr 2009 war es ausschließlich eine Finanzierungshilfe zur Sanierung und Modernisierung von Plattenbauten. Seit 2 Jahren kann auch die Sanierung anderer Bauten aus dem Fonds bezuschusst werden. Wie hoch aber sind die Zuschüsse zur Zinstilgung, die aus diesem Programm gewährt werden?
Der Zuschuss zur Zinstilgung ist abgestuft nach dem Umfang der Sanierung von 2/3 bis 4%. 4% Zuschuss gewähren wir den Bauaufträgen, die neben einer Wärmedämmung der Außenfassade und anderer Baumaßnahmen zur Senkung der Energieintensität zum Beispiel auch die Statik, die Aufzüge und andere wichtige Bauteile am jeweiligen Gebäude berücksichtigen.
Erklärt Miroslav Kalos aus dem Ministerium für Regionalentwicklung. Im Rahmen des Sanierungsprogramms Neue Platte sind seit 2001 staatliche Zuwendungen von umgerechnet etwas über 1,5 Milliarde Euro geflossen. Betrug der Zuschuss zur Zinstilgung im Jahr 2009 jedoch noch etwas über 100 Millionen Euro, so wurden im vergangenen Jahr nur 40 Millionen Euro bewilligt. Das führte dazu, dass die Antragsteller die Summe bis zum vergangenen August bereits ausgeschöpft hatten und das Programm danach wegen Geldmangels vorläufig gestoppt wurde. Nun soll es also wieder in Gang gebracht werden und die ersten Finanzierungsanträge können bereits am kommenden Montag gestellt werden. Miroslav Kalos.
Wir nehmen die Anträge schon ab Montag entgegen, weil eine Bedingung zur Gewährung des Zuschusses der Vertrag mit der Baufirma ist, die den Auftrag durchführen soll. Die Baufirma aber darf die Sanierung nicht beginnen, bevor der Antrag genehmigt ist. Das macht das Ganze kompliziert, deshalb kommen wir der Entscheidung des Abgeordnetenhauses zuvor und nehmen die Anträge schon ab Montag entgegen.
Mit anderen Worten, der Regierungsbeschluss zur Aufstockung des staatlichen Wohnungsbaufonds muss noch vom Abgeordnetenhaus bewilligt werden, ehe er rechtskräftig wird. Das könne durchaus bis Mai oder Juni dauern, so Kalos. Die Zeit, die bis dahin verrinnt, aber wolle man nutzen, um die Anträge bereits zu prüfen und das Genehmigungsverfahren auf diese Weise zu beschleunigen. Und welcher Bauumfang kann mit den Fördergeldern in Höhe von 40 Millionen Euro letztlich getätigt werden? Er denke, dass damit rund 30.000 Wohnungen saniert werden könnten, meint Carlos.
Soweit Lothar Martin über die Sanierung der Plattenbauten in Tschechien. Und nun ins Kino. Der österreichische Schauspieler Helmut Berger hat am Donnerstag in Prag einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Den sogenannten Christian überreichte die Schauspielerin und Juryvorsitzende Dagmar Havlova beim Filmfestival Fabiofest, also die Frau von Ex-Präsident Havel. Helmut Berger war im Kino Sinestar Angel gleich dreifach zu bewundern, live als Ehrengast und auf der Leinwand in seinem neuesten Film Blutsfreundschaft sowie in Luchino Viscontis Ludwig, der zu Bergers berühmtesten Streifen zählt. Corinna Anton berichtet von der Preisverleihung.
Zu Luchino Visconti.
Für Helmut Berger, der in den letzten Jahren immer wieder mit Skandalauftritten Schlagzeilen gemacht hat, war es ein recht gemäßigter Auftritt in Prag. Der 66-Jährige nahm den Preis entgegen, widmete ihn seinem ehemaligen Regisseur und Lebensgefährten Luchino Visconti und bat darum, sich rasch wieder setzen zu dürfen. Allerdings nicht ohne einen Gruß an das Prager Publikum.
Ahoi, Krasne Pracha.
Warum Berger den Christian für sein Lebenswerk erhalten hat, oder wie es im Tschechischen heißt, für seinen Beitrag zur internationalen Kinematografie, erklärte Programmdirektor Stefan Uhrig in seiner Laudatio.
So, herci, jejich výkony, obličeje a někdy dokonce jediný pohled.
Es gibt Schauspieler, die können uns mit ihrem Gesichtsausdruck, ihrem Blick oder mit einer einzigen Geste staunen lassen über die Zerbrechlichkeit und die Vergänglichkeit der Schönheit, ja der ganzen menschlichen Existenz. Helmut Berger gehört zweifellos zu diesen Schauspielern. Seine Rollen in Filmen wie Ludwig, die Verdammten, die romantische Engländerin, das Bildnis des Dorian Gray und nicht zuletzt in Blutsfreundschaft werden uns Zuschauern für immer erhalten bleiben.
Zur Verleihung war auch Regisseur Peter Kern gekommen, der erklärte, warum er die Hauptrolle in seinem Film Blutsfreundschaft mit Helmut Berger besetzt hat.
Weil Helmut Berger ein Teil seines Lebens offenbart auf der Leinwand. Der braucht nicht mehr zu spielen. Er reißt sich das Herz raus und denkt und ist. Und das macht ihn so besonders, weil er das, was er sagt auf der Leinwand, auch lebt.
Der Wahnsinn, so Kern, spiele sich bei Berger folglich eben nicht nur auf der Leinwand, sondern manchmal auch im wahren Leben ab. In Kerns Blutsfreundschaft verkörpert Berger einen alten Homosexuellen, der als Kind seinen Freund an die Nationalsozialisten verraten hat. Er kümmert sich um den jungen arbeitslosen Alex, der von zu Hause ausgezogen ist und in der Neonazi-Szene Zuflucht sucht. Entgegen der verbreiteten Klischees über Berger berichtet Regisseur Kern über die Dreharbeiten nur Positives.
Es war eine wunderschöne Arbeit. Er war der pünktlichste Mensch, der verlässlichste Mensch. Alle freuten sich, mit ihm zu spielen. Er war aufregend, er war da, präsent auf der Leinwand. Und er hat auch mit diesem Film ein Riesen-Comeback auf der ganzen Welt eigentlich erreicht.
Für Berger ist der Christian des Febiofests bereits die zweite Auszeichnung, die er für sein Gesamtwerk erhält. 2007 hat der Österreicher dafür den Special Teddy Award erhalten, den Queer Filmpreis der Berlinale.
Corinna Anton war bei der Preisverleihung an Helmut Berger in Prag dabei. Aus dem Kino begeben wir uns nun in die Geschichte. Die Rumänen haben ihren Dracula, aber auch im Großmährischen Reich gab es offensichtlich Vampire. Wenigstens waren schon damals im frühen Mittelalter Legenden über Tote verbreitet, die in der Nacht ihr Grab verlassen, um den Lebenden zu schaden. Unter dem Titel Vampirismus wurde vor kurzem in Staré Město bei Uherské Hradiště eine Ausstellung eröffnet. Die neuesten Funde, die mit dem Phänomen der Vampire zusammenhängen, präsentieren dort Archäologen vom Mährisch-Slowakischen Museum. Mehr von Martina Schneibergova.
Anlass für die Ausstellung, die im Museum des Großmährischen Reichs zu sehen ist, waren die archäologischen Ausgrabungen, die in den letzten Jahren in der Region von Uherské Hradiště durchgeführt wurden. Es seien dort einige sogenannte Vampirgräber gefunden worden, erzählt Archäologe Miroslav Vaškovič vom Mährisch-Slowakischen Museum. Sie stammten aus dem 9. und 10. Jahrhundert, so der Experte.
Hier auf dem Gebiet von Staré Město, vor allem an der Grabstätte na Valach, haben wir mehrere Gräber gefunden, die Vampirgräber genannt werden. Sie unterscheiden sich bedeutend von den anderen Gräbern, die aus der Zeit des Großmährischen Reichs und der nachfolgenden Zeit stammen. An den sterblichen Überresten haben wir Spuren von Eingriffen gefunden, die die Toten daran hindern sollten, das Grab zu verlassen, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren.
Die Archäologen präsentieren im Museum das Grab einer älteren Frau, das direkt in Staré Město gefunden wurde. Ihre Hände und Füße waren bei der Bestattung zusammengebunden, wahrscheinlich mit einem sehr festen Strang, meint Miroslav Vaškovič.
Denn auch nachdem der Körper zerfallen war, lag sie mit verrenkten Gliedern auf der rechten Seite. Zudem fehlte ihr die linke Hand. Wir nehmen an, dass sie ihr wahrscheinlich vor der Bestattung abgehackt wurde. Ein weiteres Grab, das wir als Vampirgrab bezeichnen, wurde vor einem Jahr im Freilichtmuseum in Modra bei Velehrad gefunden. Den Anthropologen zufolge war es ein 8-jähriges Mädchen, das dort bestattet wurde. Bei ihm wurden wiederum andere Maßnahmen getroffen, um die Rückkehr der Toten zu verhindern. Der Körper wurde in eine sehr enge Grube gepresst. Die Verstorbene sollte auch nach dem Tod keine Ruhe finden und in einer unbequemen Position liegen. Bei der Bestattung wurde zudem der Schädel der Toten mit einem großen Stein zerschlagen, der in dem Schädel eingekeilt blieb. Der Körper wurde zudem noch mit großen Steinen überschüttet.
navíc ještě celé to tělo bylo zavaleno velkými kameny.
Die Besucher der Ausstellung können neben den beiden mährisch-slowakischen Vampirgräbern auch Fotos von weiteren ähnlichen archäologischen Funden besichtigen, die nicht nur aus dieser Region stammen. Es wird vermutet, dass sich die Leute, die für Vampire gehalten wurden, wahrscheinlich von den anderen irgendwie unterschieden. Den Experten zufolge könnte es sich um psychisch Kranke gehandelt haben. Im Begleittext der Ausstellung erfahren die Besucher dann mehr über die Legenden über Tote, die in der Nacht angeblich Blut saugen. Diese Legenden habe es schon im alten Ägypten, in der Antike sowie in der Barockzeit gegeben, sagt Miroslav Vaškovič. Der Text ist durch Zitate aus historischen Chroniken und anderen Quellen ergänzt.
Die Ausstellung über Vampire ist im Museum des Großmährischen Reichs in Staré Město bei Uherské Hradiště noch bis Ende dieses Jahres zu sehen. Soweit das Tagesecho, Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Die Sendereihe Aviso CZ Kultur grenzenlos steht nun auf dem Programm. Mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in Wien, Tatjana Langášková, spricht Till Janze.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Frau Dr. Langášková, im Februar haben wir ja das erste Mal über das Programm des Tschechischen Zentrums in Wien in diesem Jahr gesprochen. Damals sind wir ein bisschen in die Breite gegangen bei den Themen. Heute würde ich gerne einen Schwerpunkt setzen, und zwar Literatur. Denn da haben Sie ja in den nächsten Wochen einiges zu bieten. Zum Beispiel schon Mitte April einen Autor, der in Österreich kein Unbekannter ist. Es handelt sich um Jiří Gruša, der lange Jahre Botschafter, tschechischer Botschafter in Wien war. Aber vielleicht können Sie selbst ein bisschen mehr zu ihm sagen.
Herr Jiří Gruša war schon bei uns der Gast. Wir haben seinen runden Geburtstag gefeiert, schon vor 2 Jahren. Und Gruša ist bekannt nicht nur als Autor, sondern auch als Diplomat. Der war Botschafter in Berlin und in Wien und er war auch, glaube ich, 5 Jahre Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien, was, glaube ich, keinem Tschechen bis jetzt gelungen ist. Und es ist eine der populärsten tschechischen Persönlichkeiten in Österreich. Ich glaube, mit ihm könnte den Schritt halten nun die Magda Vašáriová, die aber eigentlich eine Slowakin ist, die hier auch einen sehr großen Eindruck auf Österreich gemacht hat. Und es handelt sich um ein Essay, das er vor einigen Jahren schon auf Deutsch verfasst hat und jetzt hat er das auf Tschechisch verarbeitet und es sollte in einen Brünner Verlag verlegt werden demnächst oder ist schon geschehen, das ist jetzt irgendwie um die Zeit und bei uns wird er das halt sicher einem sehr zahlreichen Publikum vorstellen. Und es sind von Miguel Herz-Gestranek, dem bekannten Autor und Schauspieler, moderiert. Und es geht um die Vorstellung des Buches und natürlich erwarten wir eine anschließende Diskussion zu dem Thema, weil dieses Essay heißt Benesch als Österreicher.
Mhm. Glauben Sie denn bei diesem Thema Benesch, der ja in einer gewissen Weise eine Reizfigur ist für die Vertriebenen in Österreich, dass es da eine hitzige Diskussion gibt?
Ich weiß nicht so weit. Wir haben, seitdem ich hier bin, habe ich einige Projekte zu dem Thema gemacht. Man hat sich sogar bei mir persönlich bedankt mehrmals und es war immer eine sehr ruhige und fachliche Diskussion. Das letzte Mal mit Ondřej Matějka aus dem Verein Antikomplex, der sehr bekannt ist, und anlässlich der Ausstellung Verlorene Sudeten. Dieser Verein Antikomplex ist ein Verein junger Menschen, die sich bemühen, die Zeitgeschichte auf eine erfrischende bzw. sehr positive Art und Weise darzustellen und das hat ein großes Echo gehabt und ich war selbst überrascht, wie angenehm, bis auf ein paar Bemerkungen, aber eigentlich ist das sehr, sehr gut gelaufen und die Leute sind wirklich sehr dankbar und sehr interessiert gewesen.
Mhm. Ja, Ondřej Matejka war bei uns auch schon ein paar Mal in den Sendungen zu hören. Ich denke, unsere Hörer wissen, worum es geht. Ich würde bei der Literatur gern noch weitermachen, denn die gibt es ja im Tschechischen Zentrum in Wien auch im Mai und das reichlich. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen noch.
Wenn ich ganz schnell bin, wir haben gerade Eva Procházková als Gast, die im Bereich Kinderliteratur hier sehr populär ist. Dann gibt es ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin. Das ist ein UNIC-Projekt. UNIC ist eine Vereinigung der europäischen Kulturinstitute und in Wien machen wir gemeinsam mit dem ungarischen Kulturinstitut und mit dem polnischen Kulturinstitut einen Literaturabend in der Hauptbücherei. Und es geht um die jüdische Literatur. Und es ist auch eine Zusammenarbeit von diesen drei Ländern und von dem Jüdischen Museum, wo die Frau Kohlbau-Fritz, die Kuratorin dort ist, das Ganze moderieren wird.
Vielleicht kann ich da kurz einhaken. Es geht ja um den Prager Autor Jiří Langer und sein Buch Devět bran, also die neun Tore. Und Langers Werk ist, denke ich, äußerst interessant, da er eben nicht über das jüdische Leben in Prag berichtet, sondern die Welt der osteuropäischen Kassidim beschreibt.
Ja, und wir werden es in der neuen Übersetzung von Christina Gallert vorstellen, die im Arco Verlag gerade erscheint. Das heißt, es wird auch eine Buchvorstellung in der deutschen Sprache. Es wird aber nicht nur der Lange vorgestellt, sondern auch den sehr berühmten, weil der Oscar-Preisträger Imre Kertész und sein Buch Kaddisch wie ein nicht geborenes Kind. Und aus Polen kommt das Buch von Andrzej Bart, Fliegenfängerfabrik, wo eigentlich das Thema anders ist. Aber wir haben es halt unter diesem Begriff jüdischer Literatur zusammengestellt, wo jeder Autor sich ein bisschen mit einem anderen Aspekt beschäftigt. Das zweite Projekt, das auf meiner Initiative besteht, ist die Premiere des tschechischen Autors Martin Ryšavý, den ich persönlich sehr, sehr schätze, in Wien, und zwar als Literat sowie als Filmemacher. Bei uns im tschechischen Zentrum wird sein neuestes Buch vorgestellt, Vrač, wo die Christina Kallert, die den Lange übersetzt hat, mir angeboten hat, dass sie Ausschnitte aus dem Buch übersetzen kann. Und am darauffolgenden Tag wird sein Film Medvedi Ostrovy, ich kenne nur die englische Übersetzung, The Iceland, wird im Rahmen des Schwerpunktes Tschechiens bei dem This Human World Film Festival, das ist so die österreichische Alternative zu One World Film Festival, wo es um die Menschenrechte geht, vorgestellt. Und anschließend wird es eine Diskussion mit dem Autor geben.
Tatjana Langášková sprach über das aktuelle Angebot des Tschechischen Zentrums in Wien. Und damit sind wir am Ende der deutschsprachigen Sendung von Radio Prag angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková.